Wir sprechen heute über Design, das uns ganz neue Perspektiven auf die Welt eröffnen kann, das Daten und abstrakte, schwer greifbare Zusammenhänge zu Geschichten werden lässt und dabei auch auf Technologien wie künstliche Intelligenz und natürlich XR setzt.
Dass etwas sich selber gestalten kann, dass etwas aus sich heraus eine Form findet und das über eine Geschichte, die möglichst nicht zu kompliziert ist, sondern die Menschen einfach nachvollziehen können, ist eine interessante Herausforderung.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1in9 und in dieser Folge ist mein Gast Patrick Hübner, der seit 15 Jahren an der Schnittstelle von Kommunikation und Technologie arbeitet. Und zwar als Designer und Kreativdirektor. Sein Spezialgebiet ist generatives Design, das er mit Branding und Storytelling verbindet. Damit konnte er international große Kunden begeistern, er forscht und er lehrt auch zum Thema. Und uns wird er gleich nicht nur genauer erklären, was es mit generativem Design auf sich hat, warum das nicht gleichzusetzen ist mit generativer KI, wie er XR-Technologien in seiner Arbeit einsetzt und natürlich wird er uns Einblicke in ein paar ganz konkrete, besonders spannende Projekte geben. Viel Spaß dabei! Patrick, dann erstmal herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass du dabei bist, um mal unsere Vorstellung von Extended Reality auch ein bisschen zu erweitern.
Hi Wolfgang, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und auf jeden Fall auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr dabei seid.
Patrick, du hast auch schon mit Virtual Reality gearbeitet, aber wir sprechen gar nicht primär nur über solche ganz klassischen XR-Projekte, wo man sofort XR im Kopf hat, also wo es um VR, AR oder MR geht, sondern wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, dass natürlich Extended Realities oder New Realities, wie unser Podcast heißt, auch noch mehr sein kann. Und deswegen springen wir gleich mitten in dieses Definitionsthema rein. Und vielleicht kannst du erklären, was du eigentlich unter Extended Reality verstehst, weil du hast davon ja eine breitere Vorstellung, wie wir bei unserem Vorgespräch auch schon festgestellt haben.
Ja, genau. Ich glaube, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst, dass für mich das Thema Extended Reality eigentlich so über das reine, glaube ich, technische Verständnis oder die reine technische Betrachtung hinausgeht. Für mich umfasst das eigentlich jede Art von Erfahrung, die unsere vielleicht Wahrnehmung der Realität durch digitale und über das Wort reden wir gleich auch später noch generative Elemente erweitert. Ich finde das total spannend, eigentlich vor allem, wenn so ein gewisser nahtloser Übergang zwischen dem physischen als auch digitalen Raum entsteht. Und ich glaube, genau da ist XR tatsächlich eine der Möglichkeiten, wie man solche kreativen Räume schaffen kann. Mir geht es ganz, ganz viel auch darum, sag ich mal, Geschichten zu erzählen, also Menschen mit Themen vielleicht auch nochmal neu in Verbindung zu bringen und darüber halt auch neue Erlebnisse zu gestalten. Am Ende ist das halt tatsächlich, ja, sag ich mal, sowohl ein Raum als auch ein Werkzeug, als auch ein gewisses Mindset, wie man so ein bisschen das Physische und das Digitale auflösen kann. So, ne? Und ich würde sagen, so für mich ist eigentlich das Interessante daran, dass wir alle ja Extended Reality in der Form noch nicht erlebt haben oder gerade erst dabei sind, das Ganze zu entdecken. Und für mich ist das immer so ein bisschen wie der Beginners Mindset. Also einfach nochmal mit frischen Augen auf Themen zu gucken, die man vielleicht sonst vermeintlich schon gelernt hat. Und ich glaube, dadurch ergeben sich ganz tolle, neue, spannende Perspektiven für Kreativschaffende und natürlich für all die Menschen, die diese Arbeiten dann auch wahrnehmen und Teil davon werden. Wichtig, vielleicht kommen wir da gleich ein bisschen später noch dazu. Ich sehe da eine starke Brücke, vor allem auch wegen Extended Reality, auch natürlich eine klare Brücke zur Umwelt als Datenquelle, Umwelt als Inspiration zu sehen und genau eigentlich zu gucken, wie man so aus diesem ganzen Konglomerat von erstmal großen Themen, die ich gerade angesprochen habe, wirklich dynamische und auch, glaube ich, sehr persönliche Erlebnisse schaffen kann.
Du hast große Wörter verwendet, die auch viel im Umlauf sind. Auch das Wort generativ viel. Dein Spezialgebiet ist ja generatives Design. Da steckt mit generativ ein Wort drin, das jetzt ganz viele mit künstlicher Intelligenz verbinden. Aktuell mit Programmen wie Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion, Gemini, weil es da um generative künstliche Intelligenz geht. Und das sind ja auch KI-Programme, die können ja auch kreativ eingesetzt werden, weil sie Bilder, Videos, Sound erzeugen. Aber generatives Design ist natürlich nicht gleichzusetzen mit generativer KI und ist auch schon ein bisschen länger auf der Welt als diese Tools. Also vielleicht bleiben wir, wenn wir schon beim Begriffsklären sind, auch noch dabei und du erklärst auch noch, was generatives Design genau meint. Es knüpft ja sehr eng an das an, was du gerade schon erzählt hast.
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass bei vielen dieser Sachen, glaube ich, so die Schnittmengen relativ groß sind und die Gefahr, weil es halt alles relativ neue Konzepte sind, dass man entweder oft sehr, sehr breite oder diffuse Worte nutzt oder dann halt super ins Detail geht. Von daher, wir haben auch besprochen, ne? Wie gesagt, grill mich ruhig mit den richtigen Fragen, dass wir hier auch rauskommen, immer nur aus den Buzzwords. Aber vielleicht einmal zu deiner Frage des Generativen. Interessant ist in meiner eigenen Recherche des Worts, dass fast so viele Perspektiven auf diesen Begriff gibt, wie Menschen, die das einsetzen. Ich bin auf eine Definition gestoßen, die ich persönlich sehr unterschreiben würde, die erstmal ganz einfach gesagt bedeutet, dass generatives Design immer ein kreativer Prozess ist, bei dem Algorithmen und Systeme zum Einsatz kommen, um Gestaltung zu erstellen. Das ist jetzt noch ein sehr großer Satz, aber eigentlich heißt das erstmal vor allem eine ganz interessante Erkenntnis, nämlich dass, die Art, wie, das eigentliche mediale Fragment in meiner Arbeit, also ich meine Illustrationen, ein Poster, ein Video entsteht, sich einfach tatsächlich verändert und tatsächlich die Art, wie Mensch und Maschine miteinander, diese Sachen generieren, sich auch verändert. So, da ist ein großer Begriff, der nennt sich Co-Creation. Auch der ist wieder genauso diffus wie all die anderen Begriffe. Aber eigentlich mich interessiert daran tatsächlich vor allem erstmal die Frage, wie im generativen Prozess eigentlich gestalterische Regeln und Prinzipien offengelegt werden. Das heißt im Endeffekt, indem man etwas programmiert oder sonst wie algorithmisch festhält, muss man das ja immer sehr genau beschreiben können. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Prozess, weil das eigentlich heißt, dass man sehr schnell dahin kommt, recht tiefe Fragen zu stellen. Ja, was macht irgendwas aus? Was treibt das an? Was steckt dahinter? Und wie kann ich das eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt intuitiv erfassen und einfach durch meine Erfahrung und mein Wissen in irgendeiner Form vermitteln, sondern wie kann ich das eigentlich einer Maschine, einer Technologie so zugänglich machen, dass daraus erstmal was entstehen kann. Ob das neu ist, ob das spannend ist, ob das total langweilig ist, das hängt ja natürlich wieder am Menschen auch ganz doll dran. Von daher geht es bei mir und in meiner Arbeit eigentlich vor allem immer auch darum, dass unter dem Maßstab von wieder Geschichten und Stories halt festzuhalten, weil ich glaube, dass da sehr viel passiert, wo wir wegkommen von so einer rein technischen Übung und technischen Fragmenten von 1 Million Postern, die vielleicht im Zweifel gar nichts bedeuten, sondern eigentlich uns immer vor allem am Anfang fragen, warum nutze ich sowas und wie kann eigentlich diese Idee der Co-Kreation, wie kann Gestaltung mit Daten, wie können dynamische Echtzeitsysteme und all die anderen Worte, über die man noch sprechen könnte, tatsächlich irgendetwas zu einer Konversation und zu einem Austausch auch beitragen. Und eigentlich auch ergibt sich da relativ schnell immer die interessante Frage von der Rolle von Mensch und Maschine so. Und ich glaube, da ist gerade sehr, sehr viel im Wandel. Ich glaube, wir haben erstmal viele natürlich plakative, knallige Geschichten, die wir so gerade sehen, wie auch natürlich die großen Industrieriesen jetzt generatives Machine Learning oder künstliche Intelligenz, wenn man den Begriff so nutzen will, was die halt machen können. Ich glaube, dass es halt tatsächlich vor allem erstmal eins zeigt, nämlich dass gerade so der Bereich der Gestaltung und da, wo diese Dinge sichtbar werden, etwas ist, was Menschen schnell und stark berührt und zum Träumen anregt und dass genau da eigentlich auch ein wichtiger Ansatzpunkt ist, sich mit diesen grundlegenden Prinzipien zu beschäftigen. Ist jetzt erstmal so ein breiter Satz gewesen, du hast ja ganz konkret gefragt, wie gesagt, was ist generativ, wenn du es noch wissen willst. Die Definition, die ich jetzt am meisten unterschreiben würde, hat eigentlich drei Parameter und zwar generative Systeme sind immer regelbasiert, sie sind immer autonom und sie sind eigentlich ständig in Bewegung. Das sind so die drei Faktoren, die man eigentlich erstmal so anlegt könnte, wenn man fragen möchte, ob was generativ ist oder nicht. Und vielleicht noch ein Co-Gedanke dazu. In meiner ganzen Auseinandersetzung kommt damit dann eigentlich auch raus, dass man an der Ästhetik von irgendwas zum Beispiel gar nicht erkennen kann, ob das generativ ist oder nicht. Ist ja auch oft so, ne? Man sieht halt diese aktuellen digitalen Ergebnisse und denkt, ja, okay, das muss ja irgendwie generative KI, generatives Design sein. Aber eigentlich geht es da wirklich mehr um einen Mindset und um einen Prozess, wie man auf andere Weise mit Maschinen Kreation machen kann.
Ich fasse mal ein bisschen zusammen und korrigiere mich, falls ich was falsch verstanden habe. Also du co-kreierst mit Maschinen, mit Technologie in deiner Arbeit. Und da geht es einerseits darum, sozusagen die Realität, zum Beispiel über Sensoren, Umweltdaten, in Maschinen zu füttern, um dann generatives Design daraus entstehen zu lassen und Storytelling. Andererseits geht es aber auch darum, sozusagen über diese Mittel und über diese Wege der dem Publikum, also den Menschen, die das dann erreicht, die Realität auch nochmal anders sichtbar zu machen und andere Facetten greifbar zu machen. Kann man das so in a nutshell zusammenfassen?
Ja, würde ich sagen, ist wirklich eine absolut schöne Definition. Also das sind eigentlich so die beiden Punkte und ich sag mal, das hat ja immer wieder ganz viele Ebenen natürlich dabei. Ne? Also für mich jetzt selber als Kreativschaffenden, als Mensch, der auch in dem Bereich forscht und, keine Ahnung, schreibt und arbeitet, passieren natürlich in meinem Kopf ganz viele Dinge. Und durch diese Arbeiten aber auch natürlich im Kopf der Menschen ganz viele andere Dinge. Das war das, was ich mit diesem Beginners Mindset auch so ein bisschen meinte. Ich glaube, das gilt für alle, auch wenn man selber vielleicht unterschiedliche Erkenntnisse hat, ist es so, dass eigentlich meistens kein Auge trocken bleibt, wenn man das richtig macht an der Stelle. Ne? Also ich glaube, es ist auch immer ein ganz guter Maßstab für mich auch sowieso zu sagen, war das jetzt nur eine technische Übung oder genau, sind diese Gedanken, sind diese Gespräche, diese Überlegungen vielleicht auch ein bisschen ins Fließen gekommen? So.
Jetzt lass uns das mal konkret machen, damit sich die Leute ein bisschen was darunter vorstellen können, was dabei rumkommt, wenn du so an deine Themen herangehst. Kannst du mal Projekte vielleicht uns ein, zwei genauer vorstellen, die das greifbar machen, diese Gedanken, die wir bisher besprochen haben?
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich sowieso, dass wenn man das sieht, das immer viel einfacher ist, als wenn man das mit vielen Worten macht. Von da auch in meinen Vorträgen oder wenn ich das sonst irgendwie präsentiere, habe ich zum Glück immer, bin ich mit ein, zwei Videos bewaffnet. Einer meiner ersten Cases, der überraschenderweise eigentlich immer noch der ist, der bei den Menschen einfach sofort anschlägt, heißt Brood. Den habe ich mit der Agentur Lendo aus Hamburg schon 2017 entwickelt. Der ist jetzt verrückterweise schon 7 Jahre alt. Und der basiert da eigentlich auf der Herausforderung, dass ein sehr kleines Weingut in Hamburg jetzt dort in Hamburg im alten Land Wein anbauen wollte. Und dass sie sich natürlich irgendwie gedacht haben, gut, das nimmt jetzt ja keiner ernst, da kommt ja typischerweise kein Wein her, was können wir machen? Und für uns war dann im Endeffekt in diesem Zusammenhang ganz klar, dass ein generativer Ansatz da sehr, sehr spannend ist, weil er eigentlich die Perspektive von Menschen ja auch verändern muss. Das heißt, wir müssen nochmal so bestehende Strukturen irgendwie aufbrechen und haben dann eigentlich überlegt, was ist denn Wein? Und wenn man das in so einer Kette denkt, könnte man sagen, okay, Wein ist ja das Ergebnis von Trauben irgendwie, die in so einem Jahr da angebaut wurden. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, könnte man sagen, okay, diese Trauben sind ja direkt beeinflusst durch das Wetter, durch zum Beispiel Wind, Regen, Sonne. Und das ist eigentlich so die Geschichte, die wir dann inszeniert haben, wo wir gesagt haben, okay, pass auf, Wein ist das direkte Ergebnis von diesem Jahr, wie die Reben sich auch im Wetter entwickelt haben und haben das dann halt quasi ganz plakativ wirklich über das Jahr auch gezeigt. So, im Endeffekt war das dann so ein bisschen nochmal ein neuer Shift auf eine andere Perspektive. Man kann dann an der Weinflasche zum Beispiel all diese Faktoren ablesen. Und es wurden aber auch zum Beispiel die Weinflaschen über das Jahr wirklich draußen in dem Weingut gelassen, damit die selbst durch zum Beispiel das Wetter selber halt beeinflusst wurden. Wir haben da viele verschiedene Formate entwickelt, die das Ganze halt tatsächlich aufgegriffen haben über Videos, über Stories. Also wie gesagt, im Endeffekt ist es eigentlich so, dass dieses Markendesign, auch eigentlich die Identität, die dahinter steckt, sich mit jedem Jahr, in dem dieser Wein wächst, weiterentwickelt. So, das ist eigentlich erstmal ein relativ einfacher Case, Wetter gleich Wein, aber im Endeffekt zeigt er ganz gut diese Denkweise, die oft eigentlich meine Arbeiten grundlegend unterstreichen, nämlich immer die Frage, was irgendetwas im Kern ausmacht, egal ob das ein Produkt oder irgendein Prinzip ist oder so, was, wenn ich alles andere an der Oberfläche wegnehme, was bleibt denn dann übrig so, womit könnte man denn noch sowas in Bewegung setzen? Und hier ist es halt so, dass wirklich während sich das Wetter verändert, auch das Verpackungsdesign und das Storytelling drumherum und alle medialen Fragmente, die damit verbunden sind, sich tatsächlich auch verändern. Und ich glaube, das war gerade 2017 ein Case, der durch die Medien gegangen ist, hat viele Awards gewonnen und glaube ich, eine große Menge an Menschen, die sich sonst noch nicht so damit beschäftigt hatten aus der Agentur- und Designwelt, nochmal so eine Denkweise gezeigt hat. Was auch interessant ist, ist, dass es trotz allem für mich immer noch relativ schwer ist, solche Cases zu platzieren, weil es trotzdem diese Denkweise braucht. Sie ist nicht unbedingt kompliziert, aber sie ist erstmal sehr anders. Von daher ist auch eine meiner Arbeiten, da wirklich, sag ich mal, viel in Anführungszeichen Aufklärung oder Bildung zu betreiben, einfach diese Denkweise mit reinzubringen. Also, dass etwas sich selber gestalten kann, dass etwas aus sich heraus eine Form findet und das über eine Geschichte, die möglichst nicht zu kompliziert ist, sondern die Menschen einfach nachvollziehen können, ist eine interessante Herausforderung. Vielleicht in dem Rahmen noch ein anderes Projekt, das ich mit, auch witzigerweise Lendor, in London, entwickelt habe für eine Konferenz, die Women in Political Leaders hieß. Das war die erste Konferenz in Reykjavik in Island, in der führende Politiker und Politikerinnen zusammengekommen sind, um die Rolle auch der Frau in der Politik zu stärken. Dafür sollten wir ein Key-Visual entwickeln und unsere Idee war dann in dem Fall zum Beispiel zu sagen, okay, so eine Konferenz, gerade noch in Island, ne, ganz oben am Ende der Welt, wo ja sonst nicht so viele Menschen sind, abzuhalten über Themen, die ja die ganze Welt global betreffen und super relevant sind. Da müssen wir doch eigentlich irgendwie eine Lösung finden, wie wir eigentlich, sag mal, diese Welt zurück an diesen Tisch bringen und haben dann ein Key-Visual entwickelt, das, damals hieß es ja noch Twitter, auf Twitter-Daten quasi gelauscht hat. In dem Fall muss man sagen, wir haben es auf Englisch beschränkt, aber wir haben halt auch verschiedene Schlagworte wie Frauen und Macht, Frauen und Gleichberechtigung gelauscht und mit einem noch sehr rudimentären Machine Learning System, das ich damals entwickelt habe, der Case ist zum Beispiel von 2018, glaube ich, gewesen, gefragt, sind das positive oder negative Gespräche? Also dass wir halt eigentlich in Echtzeit, während die Politiker und Politikerinnen auf dieser Veranstaltung waren, ständig auch die Leute mit reingeholt haben. Und man konnte sehen, es wird gerade zum Beispiel über Frauen und Macht sehr wenig, aber sehr positiv diskutiert, Frauen und Gleichberechtigung sehr negativ und sehr viel. Ja, es war sowas, was eigentlich diese ganze Konferenz die ganze Zeit begleitet hat. Und das fand ich als Gedanken einfach sehr schön, dass auch hier wieder eigentlich so eine Kombination aus Design, Ästhetik, Geschichte und vielleicht auch so einem tieferen Kontakt zu sonst so eigentlich fast unanfassbaren großen Datenmengen geschaffen wurde. Und vielleicht nur als übrigens nette Randbemerkung, wir hatten damals tatsächlich erwartet, dass diese Online-Diskussionen alle sehr, sehr negativ sind. So nimmt man das ja typischerweise wahr. Wir haben aber gelernt, trotz umfangreicher Tests, weil ich erst dachte, ich hätte was falsch programmiert, eigentlich die breite Konversation sehr, sehr positiv war. Und uns auch nochmal aufgefallen ist, dass es oft einfach wirklich die Leute sind, die so laut schreien, die man dann leider eher hört, aber dass die breite Masse doch oft eigentlich sogar netter und interessanter ist, als man denkt. Dieser war ein schönes Projekt und daraus sind sehr, sehr viele Gespräche entstanden. Und genau das sollte es sein. Ne? Es kann jetzt natürlich nicht so ein komplexes Thema wirklich lösen, sondern es kann immer Anfang von so einer Konversation sein. Mit dem Wein, es macht mich neugierig. Vielleicht habe ich Lust, mich mal wirklich in Ruhe hinzusetzen und den mal wirklich auf allen Sensoren zu erleben. Genauso bei diesem Women in Political Leaders Projekt ist es halt ein Start für ein Gespräch, wo man dann die tieferen Sachen natürlich unter Menschen wieder bespricht.
Da bringt man auch die Erfahrung ja aus der physischen Realität mit der digitalen Realität wieder in Einklang, weil so schlimm sind die Menschen ja im Alltag, denen man physisch begegnet, auch nicht wie auf Twitter. Insofern sind sie da ja vielleicht auch nicht oder waren sie damals zumindest ja auch nicht und man hat es nicht so richtig wahrgenommen hinter all den Schreihälsen. Sehr schön. Und es interessiert mich natürlich trotz allem auch, wie du denn auch bei deinem Projekt, bei deiner Arbeit schon mit den klassischen XR-Technologien zu tun hattest. Also hast du auch schon mit Virtual Augmented oder Mixed Reality experimentiert? Spoiler, ja. aber verrate doch mal, wie und für welche Projekte und warum du dich dann dafür entschieden hast, weil du ja je nach Projekt vom Printprodukt bis zur KI ja alles einsetzt.
Genau. Übrigens wichtig, weil du das gerade erwähnst, bei mir kommt es wirklich immer aus der Frage heraus, was will ich denn machen? Also ne, was für eine Geschichte will ich erzählen oder was will ich irgendwie erreichen? Und daraus ergibt sich dann eigentlich die Technologie, nicht andersrum. So, ne? Dass ich sage, ich will was mit KI machen, dann sind das eher Forschungsprojekte. Aber genau, ja, XR habe ich auch das Glück gehabt, schon mitarbeiten zu können. Ich habe unter anderem während dem Start der Corona-Pandemie hier in Deutschland, das war ja so im April 2020, wenn ich mich recht erinnere, angefangen, was ich die Shutdown Gallery genannt habe, zu entwickeln. Zu der Zeit war ja wirklich kompletter Stillstand. Die meisten, die es hier hören, werden es ja erlebt haben. Und zu der Zeit gab es halt so ganz viele dann so improvisierte Google Street View Ansichten von irgendwelchen Galerien und so. Und ich habe dann einfach relativ kurz entschlossen und mit recht wenig Wissen des Kunstmarktes, muss ich auch dazu sagen, eine Online-Galerie eröffnet, so eine Art klassischen White Cube. Heute ist das nicht mehr so was Besonderes. Damals war das eine relativ einzigartige Lösung, weil die halt tatsächlich sowohl auf dem Computer als auch auf dem Tablet und Telefon mit entsprechenden Lagebeschleunigungs-, also Gyrosensoren, so Sachen halt sich tatsächlich sehr, sehr cool erleben ließ, als auch tatsächlich als Virtual Reality Variante halt verfügbar war, auf der gleichen Basis. Und ich hatte damals den wahnwitzigen Plan, jede Woche eine neue Ausstellung zu machen. Hat dabei natürlich gar nicht bedacht, wie viel Arbeit Kuration ist. Von daher habe ich jetzt viel mehr gewonnenen Respekt vor Kuratorinnen und Kuratorinnen. War trotzdem total cool, weil ich einfach in ganz viele spannende Gespräche gekommen bin und die Leute zu dem Zeitpunkt überraschend geflasht davon waren, dass sowas geht. Ich glaube, für viele Leute war noch relativ neu, alleine 3D im Browser und dann dieser nahtlose Übergang zwischen den Geräten halt. So der, sag ich mal, wahrscheinlich den Menschen, die hier zuhören, nicht mehr als so besonders erscheint, aber da tatsächlich, glaube ich, auch nochmal so eine breitere Presse gestiegen ist. Was ich sehr interessant und schön fand, ich habe unglaublich viele Anfragen dann gekriegt, auch von ganz großen Marken, ob ich das nicht für die machen wollte. Ich habe die vielleicht schlechte Eigenschaft für einen Geschäftsmann, dass ich recht schnell gelangweilt bin, von daher wollte ich das nicht nochmal machen. Ich habe aber eine Anfrage aus Australien bekommen von einem Filmschaffenden, der kurz vor der Pandemie seine Dreharbeiten zu 6 Kunst-Kurzfilmen abgeschlossen hatte, die in verschiedene Regionen Australiens gereist sind, um dort Aborigines zu besuchen. Das sind wirklich sehr geschützte Länder oder Bereiche, da darf man nicht ohne Einladung rein, und dann noch deren Tänze zu filmen, war eine ganz große Ehre. Und er hatte eigentlich vor, das in ganz großen quasi Hallen, die auf eine entsprechende Weise vorbereitet waren, als 360-Grad-Videos zu zeigen. In der Form hat er das nämlich gefilmt, und dann kam, ja, wie bei vielen kreativen Projekten, Corona dazwischen. Und da habe ich dann nochmal tatsächlich dieses Erlebnis auch als XR-Experience umgewandelt, um tatsächlich auf so einem quasi Mountaintop in der Wüste zu starten. Und dann kann man in diese verschiedenen Bereiche gehen und tatsächlich in diese Bubbles reingehen, sich darin auch ein bisschen bewegen. Und was ich sehr, sehr schön fand, weil in Australien ist es tatsächlich so, dass Aborigine-Kultur immer als lebendig gelehrt und auch gefeiert werden soll, dass diese Experience dann auch später an Schulen getragen wurde. Das heißt, ganz viele auch junge Schüler, ganz viele junge Kinder haben quasi mit einem entsprechenden auch vorbereiteten Curriculum und Lehrplan diese Experience dann genutzt, um diese Erfahrung ein bisschen machen zu können. Und da war auch technisch mir dann natürlich ganz, ganz wichtig, das so gut wie möglich zu optimieren, damit das natürlich auch auf allen Endgeräten funktioniert. Aber fand ich einfach nochmal ganz spannend, dass es halt eigentlich aus so einem Kunstprojekt dann auf einmal in die Schulen gekommen ist und da hoffentlich auch zu dem einen oder anderen gespannten Gespräch geführt hat. Und wenn ich noch eins sagen soll, vielleicht etwas kürzer als die anderen beiden, auch da kann man alles auf meiner Website sehen. Zu dem Zeitpunkt hat mich sehr auch die, sag ich mal, Arbeit mit berührungslosen Flächen halt interessiert, und jeder sieht ja in den Innenstädten immer mehr diese Citylight-Poster auftauchen, diese Displays, auf denen Werbung laufen, und da habe ich ein Projekt entwickelt, das quasi jedes dieser Citylight-Poster über einen QR-Code quasi in Echtzeit zu einem interaktiven Display verwandelt. Das heißt, die müssen nur eine Webverbindung haben, man selber muss keine App runterladen. Und verpackt habe ich das Ganze in eine Geschichte, die sich mit dem Thema Depression beschäftigt. Das Ganze quasi ist so eine Art Installation, wo man dann ein Selfie hochladen kann, wenn man möchte. Das fällt dann so auseinander, erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie sehr Leute versuchen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht zusammenzuhalten, wie fragil das ist. Und daraus können dann verschiedene Konversationen und sehr, sag ich mal, auch gerichtete oder auch kontrollierte Konversationen entstehen, damit das nicht in irgendwelche Hate-Sachen abrutscht. Aber das fand ich ein sehr, sehr spannendes Projekt, was ja ich gerne auch nochmal in anderen Formen natürlich in die Innenstädte tragen wollen würde, weil es für mich auch ein bisschen in der vielleicht auch in der Historie des Generativen steht, wo auch in den 70ern schon das erste Mal so oder 80ern mit Videoübertragungen zwischen New York und Los Angeles dann auf einmal die Leute sich sehen konnten und da neue Dinge passieren. Also so kollaborative Experiences, da wieder vielleicht die Brücke schlagen zu dem, was wir ganz eingangs gesagt haben, ne, zwischen der digitalen und der physischen Welt als Erlebnis, als was Nahbares. Das sind so Projekte, die, ja, die ich auch mit dieser Technologie oder mit diesem Rahmen halt mal umgesetzt habe.
Nun hat sich in den letzten Jahren ja sehr viel getan, also auf technischer Seite im XR-Bereich. Was reizt dich denn an den Technologien, auch wenn du jetzt zurzeit oder in letzter Zeit nicht unmittelbar damit gearbeitet hast? Was sagst du, können vielleicht nur diese Technologien als Medium?
Also man muss sagen, ich setze es auch immer wieder ein, aber ich setze es nicht so exklusiv ein, deshalb fällt das vielleicht oft nicht so auf, weil es dann nicht so der XR-Case ist, sondern weil es halt eine Komponente manchmal abbildet. Nichtsdestotrotz, um auf die Frage einzugehen, finde ich das halt einfach total spannend, wie gesagt, dass Menschen, glaube ich, typischerweise dazu neigen, Dinge relativ schnell in Schubladen zu packen. So. Und ich glaube, diese Extended Reality-Thematik, ich gerade bin sehr interessiert an Augmented Reality, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, wo sehr, sehr viel möglich wird, gerade wenn die Hardware noch ein bisschen besser wird, so einfach, weil man, glaube ich, nochmal ein anderes Verständnis vielleicht auch für seine Umwelt bekommen kann. Und ich glaube, da steckt halt einfach ganz, ganz viel drin, wo wir vielleicht selber nochmal die uns so selbst auferlegte, sag ich mal, Scheuklappensicht wieder ein bisschen ablegen können. Und natürlich, klar, das Thema auch Gamification und die anderen Sachen, die damit verbunden sind. Ich sag mal, ich bin auch jemand, der alleine zum Beispiel durch eine Apple Watch viel mehr motiviert ist, Sport zu machen. Und ich sag mal, da ist natürlich Augmented Reality und die Sachen, die damit entstehen, nur ein Beispiel, ne, wie man solche Technologien natürlich einsetzen kann, um Leute nochmal anders zu erreichen. Ich glaube, es ist gleichzeitig, auch das ist eine ganz andere Diskussion, natürlich auch deshalb ein Grund für mich, warum ich immer relativ skeptisch der, sag ich mal, reinen Anwendung von sowas wie jetzt Machine Learning oder so ohne Wissen, ohne Reflexion gegenüberstehe, weil natürlich diese Techniken ja immer mehr uns erreichen, immer schwerer sind, auch sag ich mal, da rauszukommen im Sinne von, wie man manipuliert wird. Von daher glaube ich, braucht es auf jeden Fall sehr mündige und auch gut informierte Gestalter und Gestalterinnen, Kreativschaffende. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer auch Auftrag, den man so ein bisschen hat, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, möglichst viele mitzunehmen, möglichst viele in die Lage zu versetzen, nicht nur Anwender und Anwenderinnen zu sein, sondern selber auch ihre Stimme damit reinzubringen. Wie gesagt, das ist eine ganz andere Diskussion, das ist nicht nachgefragt, aber ich glaube, das hängt so alles immer so ein bisschen miteinander zusammen.
Auch. Aber es ist auch schön, wenn man sich davon beeindrucken lassen kann, was andere damit anstellen, kreative Köpfe, und man sieht, was alles möglich ist, ohne dass man es selbst kann. Das macht ja dann auch Expertenwissen aus. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, du bist spezialisiert auf generatives Design, was weit mehr ist als generative KI und die Tools, die in den letzten 1-2 Jahren, jetzt fast schon 3 Jahren, den Mainstream auch erreicht haben. Da wäre einerseits die Frage, wie nutzt du solche Tools in deiner Arbeit? Du hast ja sozusagen AI oder KI oder was auch immer man, ist natürlich auch ein weiter Begriff, aber du hast ja Maschinen schon immer als Co-Creator akzeptiert sozusagen, ohne dich deswegen weniger als Designer zu fühlen. Ich könnte mir also vorstellen, du hattest da weniger Berührungsangst, dann auch mit solchen Tools zu arbeiten. Aber ganz konkret die Frage, wie nutzt du das? Was haben sich vielleicht für dich da auch für neue Möglichkeiten ergeben? Oder vielleicht auch nicht, weil du sagst, mir hilft es jetzt gar nicht so weiter.
Genau, also weil du es ja schon sagst, ich habe das Glück oder Pech, je nachdem man es nimmt, gehabt, dass ich schon als Kind sehr, sehr früh nicht nur Computer genutzt, sondern auch irgendwie damit programmiert habe. Ich war auf jeden Fall ein krasser Nerd. Von daher war das, glaube ich, für mich schon immer relativ normal, Technologie auch im Wandel zu sehen und auch immer wieder mich neuen Technologien zuzuwenden und damit zu experimentieren. Und auch nur, weil du es gerade erwähnt hast, in der Tat ist immer so die auch Besprechungen des Generativen gehen auf jeden Fall in die 1950er, 1960er zurück. Da ist ganz, ganz viel auch übrigens interessanter, was in Deutschland passiert, gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg, also nur um zu sagen, das ist tatsächlich ein Bereich mit einer Historie, wenn auch im Vergleich zur Kunstgeschichte natürlich keiner langen, aber grundlegend doch etwas, was jetzt nicht in den letzten 5 Jahren erst entstanden ist. Echt ganz konkret, also wir hatten ja gerade 2 Cases zum Beispiel bei Surface, wo Selfies hochgeladen werden, ist zum Beispiel einfach ein Machine Learning System im Hintergrund eingesetzt, das zum Beispiel erkennen kann, ist das ein menschliches Gesicht oder nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Leute andere Körperteile da hochladen. Bei Women in Political Leaders war es so, dass zum Beispiel ein entsprechendes NLP-System zum Einsatz kam, um tatsächlich Sprachanalyse machen zu können. Ich hatte vorher mit anderen so Markov-Chains und solchen Sachen experimentiert, so klassischeren Systemen, die alle viel schlechtere Ergebnisse hatten. Grundlegend, vielleicht um es greifbarer zu machen, muss ich sagen, oder vielleicht zum Erklären, dass die meisten Arbeiten, die ich vor dem Zugang zu maschinellen Lernsystemen gemacht habe, auf, sag ich mal, quantitativen Daten basiert haben. Also zum Beispiel das Wetter ist ja messbar, ne? Das ist ja irgendwie 18 Grad oder irgendwie 45 Kilometer Wind oder sowas. Also eine Zahl, die ich ja relativ einfach dem Computer zuführen und dann über irgendeine Form in Gestaltung transformieren kann. Was bis dahin nicht wirklich gut zugänglich war, war alles, was qualitativ ist. Ist irgendetwas lustig? Ja, oder was ist, keine Ahnung, eine Bedeutung von einem Wort? Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, das viel vielschichtiger wäre, aber na, also solche grundlegenden Fragen sind eigentlich erst durch maschinelle Systeme zugänglich geworden und das finde ich halt sehr, sehr interessant, obwohl ich sagen muss, dass es für mich dabei geht, dass ich diese Sachen, naja, in einer gewissen Form in Ebenen einsetze, also indem ich zum Beispiel auf große Textmengen zugreifen kann und daraus Daten extrahieren kann, sind diese Daten halt wieder etwas, das dann ein weiteres generatives System antreibt. Also mir geht es weniger darum, jetzt zum Beispiel digitale Bildsynthese zu nutzen und einfach, dann bin ich fertig damit, sondern wenn ich das mache, dann ist so ein Bild immer wieder, sag ich mal, ein neuer Input für ein weiteres System. Also auch da wieder, das passiert in Ebenen. Gleichzeitig die digitale Bildsynthese ist neben den qualitativen Daten für mich so der zweite ganz schon wichtige und grundlegende Baustein, weil man sagen muss, dass im Generativen, dadurch, dass Computer ja die finale Form, das finale Fragment erzeugen, wir bisher in dem Bereich immer eigentlich auf geometrische Grundformen limitiert waren. Ja, also im 3D ist es immer das Dreieck oder na, ist immer sowas wie Kreis, Dreieck, Rechteck. Da kommt man nicht raus und wenn man zurückguckt, sind die meisten dieser Arbeiten halt von der Natur aus immer abstrakt und haben dadurch das Problem, dass sie natürlich nicht unbedingt so eine emotionale Wirkung entfalten können, wie das arbeiten können, die halt sag ich mal, auf semiotisch aufgeladenen Elementen, also auf Dingen, die einfach eine gewisse Bedeutung für Menschen haben, aufbauen. Und da ist natürlich dann sehr, sehr viel möglich. Von daher, ich sag mal, das sind zuerst mal die Dinge, wo ich für meine eigene Arbeit sehr viel Potenzial sehe. Vielleicht, um das so zum Abschluss zu bringen, ist einfacher als Grafik zu zeigen. Aber eigentlich bei, sag ich mal, klassischen generativen Systemen oder auch bei Machine Learning, / KI, gibt es eigentlich 3 Zutaten. Daten, Regeln und Form. Und das Interessante ist eigentlich nur, wie man die arrangiert. Also bei Machine Learning ist es halt so, dass man halt Daten und Form reinfüttert. Also es gab ja früher eins der ersten Beispiele, wo es war, ist es ein Cookie oder ist es ein Mops? Die auch bei gerade bei schlechter Auflösung ist das tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Und wenn man das nur genug mit Daten klassifiziert, kommt am Ende halt ein maschinelles System raus, das halt gewisse Regeln in sich eingeschrieben hat. Ne? Und bei zum Beispiel diesem Brute Case mit dem Wetter ist es ja andersrum. Da verändert sich ein Parameter. Ich fütter die Daten rein, das Wetter und die Regeln, die überlege ich mir als Mensch. Die kommen nicht von dem Computer und raus kommt die Form. Also wie gesagt, das ist eigentlich im Endeffekt so, dass halt für mich es spannend wird, diese Regeln, die ich mir sonst selber überlege, die von mir irgendwie kommen, die zumindest teilweise mit maschinellen Lernsystemen abzubilden, weil dann einfach größere Fragen und größere Möglichkeiten entstehen.
Ich versuche nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was du gesagt hast, zu den, wie du jetzt die neuen KI-Systeme einsetzt. Also einerseits zum Beispiel sowas wie große Sprachmodelle, wie sie auch hinter Programmen wie ChatGPT stecken. Damit eröffnet sich jetzt die Möglichkeit, auch Sprache viel besser maschinell erfassbar zu machen. Bedeutung, Sinnzusammenhänge, auch wenn wir natürlich wissen, die KI versteht es nicht wirklich im menschlichen Sinne. Nichtsdestotrotz kann sie damit viel besser umgehen als frühere Systeme, die vielleicht einzelne Wörter oder Wortkombinationen noch identifizieren können. Und auf einer zweiten Ebene hast du gesagt, und tatsächlich, wenn man sich generative Arbeiten anschaut, dass die früher oft sehr abstrakt waren, weil sie ja maschinell generiert waren und es damals noch keinen DALL-E oder Stable Diffusion gab, was ganz konkrete Motive erzeugen kann. Und jetzt ist es schon möglich. Und dass man nicht nur abstrakte geometrische Formen darstellen kann. Heißt gleichzeitig natürlich auch, es wird konkreter. Das kann es ja auch ein bisschen entzaubern. Das heißt, ich habe auch bei deiner Arbeit noch nichts gesehen, wo ich mir gedacht habe, da hat er jetzt aber irgendwie Stable Diffusion dahinter geschaltet und es hat diesen KI-Look. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter machen, ob du solche Programme überhaupt schon eingesetzt hast oder ob du noch damit experimentierst.
Genau, also wie du schon sagst, ja, der Zauber, die Bedeutung, diese Sachen, die man so hat, das ist auch spannend. Ich glaube, es ist natürlich auch gerade dem Abstrakten so ein bisschen mehr überlassen, dass da natürlich mehr Wirkung entstehen kann, mehr Wechselwirkung auch eigentlich. Auch da wieder übrigens schon, ne, in den 60ern und so gab es da interessante Forschung zu, aber das ist ein anderes Thema. Also ich selber nutze es, wie gesagt, gerade jetzt solche NLP-Systeme schon seit einigen Jahren für Datensätze und so weiter. Es ist aber, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, eher so, dass die eine Ebene in meinen Arbeiten abbilden, um daraus dann immer noch, sag ich mal, hochgradig individualisierte Projekte zu entwickeln. Alles, was ich mache, gestalte ich selber und programmiere ich auch selber, ja, so dass halt im Endeffekt ich weniger auf vorgefertigte, komplette Toolkits zurücksetze, sondern dann eher tatsächlich zum Beispiel irgendwie ein spezielles System, was jetzt, keine Ahnung, ein Comfy-UI mit irgendwas halt in Echtzeit zum Beispiel irgendwie auf von mir generierten Visuals dann nochmal daraus zum Beispiel ein neues Video generiert, was ich dann wieder weiterverwende. Also es ist, wie gesagt, eher in diesem Rahmen halt so. Gleichzeitig muss man sagen, dadurch, dass ich mit sehr, sehr vielen internationalen und auch sehr, sehr großen Unternehmen arbeite, ist es so, dass eigentlich bei allen Rechtsabteilungen da eine absolute Sorge und Angst vor diesen Systemen herrscht. Das heißt, man muss auch sagen, 2023 war ein Jahr, wo ich sehr viele Gespräche geführt habe, in dem ich immer wieder auch den, sag ich mal, Wert einer etwas größeren Perspektive auf diese Landschaft versucht habe zu vermitteln. Da war der AI-Hype sehr real. Da haben mir nicht ganz so viele zugehört, aber ich merke schon, dass sehr, sehr viele jetzt wieder zurückkommen und auch sagen, okay, wir haben halt auch jetzt ein bisschen verstanden, alleine rechtlich können wir das gar nicht machen. Ich arbeite gerade mit zum Beispiel einem internationalen Unternehmen zusammen, dass das in der ganzen Welt jetzt ein generatives System von mir ausrollen will. Und da hat auch die Rechtsabteilung gesagt, das, was ihr da mit KI vorhabt, das können wir nicht machen. Und jetzt entwickeln wir halt ein System, das halt komplett, sag ich mal, auch besitzbar ist und das halt ohne solche spezifischen Technologien trotzdem sehr, sehr, sehr interessante Ergebnisse generieren kann. Also deshalb, wie gesagt, am Ende bin ich mir auch gar nicht sicher, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Dafür bin ich kein Rechtsanwalt, aber ich bin auch gar nicht so interessiert an diesen Arbeiten, für mich jetzt einfach, ohne das werten zu wollen, die einfach nur ein Ergebnis dieses Tools sind, weil am Ende, also eines dieser Tools sind, weil am Ende finde ich dann doch, ist es halt für mich ein bisschen zu langweilig. Ich mag die Herausforderungen eigentlich eher, diese Technologien so weit wie möglich zu durchschauen und mich dann selber zu fragen und zu antizipieren, was daraus vielleicht entstehen könnte und wie ich das mit anderen Dingen verknüpfe. Da passieren dann vielleicht die eher unvorhergesehenen Sachen.
Wir kommen zum Ende. Eine Frage habe ich aber noch und da kommen wir nochmal auf unseren Podcast-Titel, New Realities, neue Realitäten. Es geht einerseits also um neue Realitäten, um virtuelle Welten oder die Verknüpfung von virtuellen und physischen Welten, die so noch gar nicht möglich waren in der Vergangenheit, also wirklich neue Realitäten. Es geht aber auch um neue Perspektiven auf die Welt. Und da hast du ja schon immer wieder jetzt durchklingen lassen, dass du Dinge sichtbar machst, die man sonst gar nicht sehen kann oder visualisierst, die man sonst gar nicht erfassen kann. Riesige Datenmengen zum Beispiel oder Umweltzusammenhänge. Vielleicht hast du da nochmal ein schönes Beispiel, wo du erklären kannst, wie man so ganz einfach und schnell Blicke auf die Welt geben kann, Perspektiven auf die Welt geben kann, die man mit unseren normalen Sinnesorganen gar nicht hat, weil man erst sozusagen Datenzusammenhänge überhaupt erst sichtbar, visualisierbar und erzählbar machen muss, bevor man sie begreifen kann. Die zwei Beispiele, die du schon genannt hast, gehen ja genau in die Richtung. Der Diskurs im digitalen Raum über Frauen in der Politik, den kann man ja so als Einzelperson überhaupt nicht erfassen, wie das Wetter ein Jahr lang ist und was dann für ein Wein rauskommt, auch nicht. Aber ich finde es wirklich einen sehr schönen Zusammenhang. Also vielleicht hast du da nochmal was, wo man das so auf den Punkt bringen kann, diese Möglichkeit, einfach die Welt nochmal neu zu entdecken.
Ja, ich habe viele Cases, die in diese Richtung gehen. Wenn du jetzt sagst, Welt neu entdecken, vielleicht einer, der da ganz plakativ zu passt. Ich habe nämlich mit Lando Dubai an einem Projekt für die Saudi Space Corporation gearbeitet. Das ist eine neu gegründete Raumfahrtorganisation und die hatten eine ganz andere Mission. Das fand ich sehr interessant. So, ich sag mal, jetzt ganz flach zusammengefasst, ne? NASA möchte lieber die Flagge in alle Planeten da draußen reinstecken. Und die Saudi Space Corporation hat sich gesagt, okay, wir wollen eher unsere Ressourcen, die wir haben, nutzen, um zu auf unseren Planeten zu schauen und zu gucken, was eigentlich wir daraus lernen können und was wir tun können, damit die Menschheit besser aufgestellt ist. Und daraus ist dann zum Beispiel ein System entstanden, was zwei Sachen gemacht hat, denn was ich sehr, sehr faszinierend fand. Wir haben unter anderem gesehen, dass in den 70er Jahren, ich habe leider jetzt den Namen vergessen, ein Professor quasi sich damit beschäftigt hat, wie man eigentlich die Erde hörbar macht. Ja, weil man kann tatsächlich die verschiedenen Frequenzen und oder die ganzen Bewegungen, die dort passieren, Spannung und alles, was so ausgesandt wird, von der Erde hörbar machen. Und es ist unglaublich faszinierend, wenn man sich das anhört. Das klingt fast wie unter Wasser. Und das war etwas, das wir dann genutzt haben, dass quasi diese Geräusche, das gesamte Designsystem dieser, ich glaube, die Space Corporation, ich sag mal, von dem Logo bis hin zu allen auch personalisierten Materialien, die man so bekommt als Mitarbeiter, tatsächlich dann ausgedrückt hat und man das hören konnte. Für uns war das so eine Übertragung einfach wie so ein komplexes System wie die Welt, wenn man sie dann doch mit mehr Abstand sieht, einerseits irgendwie total vertraut und doch unglaublich auch fast ein bisschen Alien wirkt. Also ich habe mir ein paar Stunden diese Aufnahmen auch einfach angehört, weil das unglaublich faszinierend ist, wo man denkt, das klingt fast wie ein lebendiger Organismus. Und gleichzeitig haben wir das kombiniert auch so ein bisschen mit der Idee, dass Menschen bei ihrem ersten Tag, wo sie wieder bei dieser Saudi Space Corporation anfangen, halt sagen können, was sie eigentlich als Hauptmission für sich auch sehen, warum sie dort eigentlich angefangen haben. Und das wurde in diesem gleichen Prinzip halt auch nochmal in Gestaltung verwandelt, sodass sie halt danach ja was wie T-Shirts oder tatsächlich so ein physischen, aus Glas super hochwertig produzierten Ball bekommen haben, wo immer diese Sachen drauf standen. Also ja, das ist für mich so ein Ding einfach nochmal, wo sowas ganz Großes wie, was ist deine Vision oder was ist auch irgendwie, was ist die Welt, ja, am Ende durch so eine Geschichte auf etwas zurückgeführt wird, was ich zwar dadurch auch nicht mehr verstehen kann, aber wo ich, glaube ich, eine Art emotionaler Bindung zu habe und durch diese Gedanken, die durch diese auch Offenlegung, glaube ich, von so einem Gestaltungsprozess und diesen Sachen, die dahinter stehen, also ach, warum ist denn das jetzt so und warum ist dies so? Und auch noch einmal, glaube ich, neue Konversationen entstehen können. Wie gesagt, ist jetzt so ein Ding, was mir gerade eingefallen ist, weil du die Erde erwähnt hast. Das passt ja vielleicht ganz gut dazu.
Ja, sehr schön. Ich mag auch den Gedanken, dass man Dinge ja nicht unbedingt kognitiv verstehen muss dadurch, aber dass man emotionale Verbundenheit aufbaut. Sehr schön. Patrick, herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit und auch ins generative Design, mit dem wir uns tatsächlich bisher in diesem Podcast noch gar nicht beschäftigt hatten. Insofern viele neue Einblicke in auch spannende Gedanken, wie man Design und Storytelling noch angehen kann. Und ich bin mir sicher, also ich bin mir A sicher, du bist wahrscheinlich ziemlich ausgebucht, aber ich bin mir doch auch sicher, wenn jemand da noch mehr wissen will, dann darf man sich vermutlich bei dir melden, oder?
Ja, absolut. Also natürlich freue ich mich immer über Kooperationen und solche Sachen. Ich bin allerdings auch in den letzten Jahren mehr in Lehre und in Anführungszeichen Forschung. Ich bin jetzt kein Vollzeitwissenschaftler, aber also einfach wirklich auch nochmal aufs Offenlegen dieser Sachen gegangen. Von daher bin ich da natürlich auch immer sehr, sehr offen und sehr interessiert. Genau, wenn sich da Möglichkeiten ergeben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, war ganz toll. Und wie gesagt, du hast es an vielen Stellen sehr gut zusammengefasst. Das ist ja immer das Problem, wenn man in so einem Thema so drinsteckt, dann redet man ja doch ein, zwei Sätze mehr als notwendig vielleicht manchmal.
Aber man redet auch sehr engagiert drüber und das macht es dann schön zuzuhören. Patrick, danke dir und bis bald.
Alles klar, danke dir. Tschüss.
Das war Folge 63 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und XR Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes findet ihr den Link zu Patricks Webseite, wo er viele seiner Projekte vorstellt. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. 1 in 9, das ist das Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und Events. Alle Infos unter www.1in9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr unter www.xrhub-bavaria.de. Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.